NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen richtig tollen Abend mit uns. Hannover ist nicht Kulturhauptstadt geworden, aber wir verhalten uns so. Die Stadt feiert ein ganzes Kulturjahr voller toller Überraschungen. Hannover möchte sich neu auf der kulturellen Landkarte verorten. Und wie das gehen soll, darüber spreche ich gleich mit Melanie Botzki. Sie ist Leiterin der Stabsstelle Kulturmanagement in Hannover. Und dann stellen wir Ihnen einen ganz besonderen Film vor. Pink Power, ein Dokumentarfilm über eine Gruppe von Frauen aus Wilhelmshaven und umzu, die sich regelmäßig treffen zum Paddeltraining auf dem Drachenboot. Und das Besondere, sie alle haben eine Brustkrebserkrankung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Hannover zeigt 2025, wir mögen zwar nicht Kulturhauptstadt Europas geworden sein, aber wir verhalten uns so, denn die Stadt feiert ein ganzes Kulturjahr voller Energie, voller Überraschungen. Ob jetzt internationale Kunststars im Sprengelmuseum oder bissige Karikaturen im Wilhelm-Busch-Museum, Tanz auf den Straßen oder das ganz spezielle Lebensgefühl beim Limmern. Hannover will sich neu auf der kulturellen Landkarte verorten und deshalb werden jetzt ganz viele Gäste überregional eingeladen nach Hannover. Heute Abend geht es los bis zum 1. Oktober und die Gäste erwartet ganz viel Kultur. Und zwar nicht nur in den Opernhäusern, sondern vielleicht auch mal im Gulli in Hannover. Und darüber spreche ich jetzt mit Melanie Botzki. Sie ist Leiterin der Stabsstelle Kulturmanagement in Hannover. Hallo Melanie.
Hallo.
Das hört sich super, super spannend an. Hannover ist ja keine Kulturhauptstadt geworden. Aber du sagst ja ganz selbstbewusst, wir verhalten uns trotzdem so. Was heißt das ganz konkret?
Das heißt, dass wir dieses Jahr ja sowieso im Fokus hatten, ganz besondere Highlights zu haben. Und wir haben uns gesagt, auch wenn wir den Titel nicht bekommen haben, wollen wir viele der Projekte trotzdem umsetzen. Und das ist uns in diesem Jahr gelungen. Und das wollen wir zeigen. Das ist nicht nur auf dieses Jahr beschränkt, das wird auch noch weitergehen. Aber dieses Jahr ist eben besonders, weil wir es wirklich schaffen konnten, trotzdem viele, viele der Projekte in die Tat umzusetzen hier in der Stadt.
Mit Niki Kusama Murakami ist ja im Sprengelmuseum eine super Ausstellung gerade zu sehen. Internationale Superstars. Warum passt genau diese Schau so gut ins Kulturjahr?
Also da haben wir uns so viele Jahre schon drauf gefreut, die Idee, die damals Reinhard Spieler hatte, auch zu Bewerbungszeiten. Wir haben regelrecht darauf angespart und haben überlegt, wie wir das realisieren können. Und dieses Jahr ist 25 Jahre Geburtstag der Schenkung von Niki de Saint-Phalle. Da ist die große Sammlung hier nach Hannover gekommen und ans Haus ins Sprengelmuseum gekommen. Und das ist so ein toller Anlass, dass eben aus dem Sprengelmuseum diese Idee kam, diese drei Superstars zusammenzufügen. Das hat es ja vorher so noch nie gegeben.
Tanz auf der Straße, das Projekt Move Your Town erobert den urbanen Raum. Was macht Hannover damit ganz anders als andere Städte zum Beispiel?
Ja, wir haben so ein bisschen gesagt, wir wollen den öffentlichen Raum, wir machen kulturelle Stadtentwicklung und wollen viel im öffentlichen Raum zeigen, sodass es eben auch für viele zugänglich ist und da gehört Tanz dazu. Dieses Thema Tanz im öffentlichen Raum ist schon auch was Neues und dieses Jahr war Welttanztag und den haben wir in Hannover richtig groß gefeiert mit Hunderten von Beteiligten, von wirklich Profis bis zu Laien, die dann die Stadt erobert haben und getanzt haben, was wir ganz besonders finden.
Eine ganz schöne Sache ist ja, das kennen vielleicht viele gar nicht, das Wort Limmern. Und das auf der Limmerstraße in Hannover. Viele haben es vielleicht schon mal gehört, wissen aber gar nicht, was das für ein Gefühl ist. Ein Lebensgefühl. Kannst du es mal erklären?
Ja, das ist wirklich, ich finde das ist total cool. Und ich glaube, das ist ein richtiges Touristenhighlight geworden. Und die Limmerstraße in Linden hat eine sehr hohe Kioskdichte. Und es ist einfach eine wahnsinnig lange Straße, wo alle paar hundert Meter ein Kiosk ist. Und man macht das folgendermaßen. Man limmert, indem man sich am Kiosk ein Bier holt und weitergeht zum nächsten Kiosk, in der Zeit das Bier ausgetrunken hat, sich ein neues Bier holen kann und einfach weiterzieht. Man kann das natürlich auch mit Limos machen und auch eine bunte Tüte, die auch sehr speziell ist für Hannover. Aber einfach von Kiosk zu schlendern auf der Limmer Straße, sich zu unterhalten und dieses besondere Lebensgefühl irgendwie auch zu genießen. Das ist Limmern.
Und man kann natürlich auch eine Menge entdecken. Also das ist schon sehr, sehr bunt in Linden und da kann man viele schöne Dinge entdecken. Hannover glänzt inzwischen ja auch mit 4-Sterne-Restaurants, aber gleichzeitig auch mit Szeneküche und urbanem Streetfood. Wie wichtig ist das kulinarische Leben in Hannover in diesem Kulturjahr?
Ja, total wichtig. Also diejenigen, die Kunst genießen wollen, die wollen auch was essen. Die müssen auch kulinarisch versorgt werden. Und ich habe immer das Gefühl, dass das so ein bisschen underrated ist in Hannover, dass wir auch eine wirklich starke und tolle Gastroszene haben. Also wie eben schon gesagt, die Sterne-Gastronomie. Aber wir haben auch so coole, andere, tolle Küche, die man genießen kann. Da ist auch für jedes Portemonnaie was dabei. Und ich finde, das ist auch Kultur, das gehört auch zusammen. Also Kunst und Essen, Kultur, Essen gehen, das ist doch sehr nah beieinander.
Hast du erlebt, dass es immer noch dieses Vorurteil gibt, Hannover? Naja, Hannover, da ist nicht so viel los. Hat sich das schon so ein bisschen gewandelt, weil ihr ja auch wirklich sehr aktiv seid von der Stadt Hannover in Sachen Kultur?
Ja, schon so ein bisschen, aber es reicht noch nicht, finde ich. Also wir sind immer noch unterschätzt. Also dass viele sagen, manche auch mit dem Augenzwinkern, ja, man ist natürlich schon mal in Hannover gewesen, weil man hier irgendwie durchgefahren ist oder umsteigen musste. Und einfach zu sagen, natürlich war ich schon in Hannover, weil ich mir Kultur angeschaut habe. Das ist das Ziel, das wir haben. Und auch zu sagen, wir wollen den Standort wirklich über Kultur vermarkten, weil wir es können. Also ich meine, man muss sich mal vorstellen, wir haben 3000 Kulturveranstaltungen im Monat. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Und ich glaube, das wissen noch nicht alle. Es kommt schon immer mehr an. Allein auch durch das Jahr jetzt, 10 Jahre UNESCO, City of Music gefeiert, die Niki-Ausstellung oder auch im Willem-Busch-Museum. Wir haben top neue Intendanten am Start. Das wird jetzt schon auch noch alles Nachwirkungen haben, positive. Aber wir müssen am Ball bleiben. Und das wollen wir mit Kulturstadt eben zeigen.
Ihr sprecht ganz oft von Kultur mit Haltung. Was bedeutet das für dich?
Es ist doch so, dass wir gucken müssen, die Demokratie ist in Gefahr und was können wir tun für den Zusammenhalt? Und wir sagen immer, Kultur verbindet die Menschen. Und wenn man kulturell zusammenkommt, dann tut das einfach einer Stadt und einem Lebensgefühl gut. Und ich glaube einfach, dass in Zukunft in den Kommunen der kulturelle Zusammenhalt immer stärker an Bedeutung gewinnt. Und wenn mehr Städte auch erkennen würden, wie wichtig das ist, sich über Kultur auch wirklich zu identifizieren, dann wäre viel getan. Also Kultur wird noch nicht als das Tool, was es ist, überall erkannt. Und wir in Hannover haben das schon erkannt, dass das einfach fantastisch ist, wenn man ein Festival hat, wenn man sich das vorstellt, man feiert zusammen auf der Straße im öffentlichen Raum, dann gibt es viel positive Energie und Verbindung und dann hat eben vieles Negative in dem Moment keinen Raum. Und das ist das, was Kultur kann.
Kultur als Begegnungsraum, eine schöne Sache, eine wichtige Sache auch. Was wünschst du dir, was die Journalistinnen und Journalisten, die ihr jetzt eingeladen habt nach Hannover, um mal zu zeigen, was Hannover so als Kulturstadt drauf hat, was die nach ihrer Reise über Hannover erzählen?
Die sollen uns erstmal auf dem Schirm haben und sagen, oh, mal gucken, was in Hannover los ist in Zukunft. Dass sie immer auch mal einen Blick nach Hannover werfen und schauen, was ist gerade los, was gibt's für fantastische Kulturveranstaltungen. Das ist der Wunsch und auch zu sagen, wenn sie denn mal berichten, Hannover ist wirklich top, eine Top-Kulturstadt und nicht, dass man so unter ferner Liefen mitläuft. Also diese beiden Ziele verfolgen wir damit. Man soll uns jetzt mal auf dem Schirm haben, wir sind da.
Man hat ja so einen Lieblingsort in der Stadt, in der man lebt. Hast du auch so einen Ort, wo du sagst, hier schlägt mein Herz der Kulturstadt Hannover?
Das ist natürlich immer ganz, ganz schwierig zu sagen, wo das jetzt sein kann. Das ist natürlich unterschiedlich. Also jetzt im Moment bin ich jetzt schon öfter im Sprengelmuseum gewesen. Ich habe dort aber allerdings auch mal gearbeitet, um mir diese Ausstellung anzuschauen. Aber es gibt auch so viele underrated Spots, die ich so fantastisch finde. Da fällt mir gerade ein, es gibt die Rose Busch Verlassenschaften in einer Fabrikhalle in Limmer, in Ahlem, wo eine fantastische, unfassbar schwer zu beschreibende, riesengroße Kunstausstellung von Almut Breuste und ihrem verstorbenen Künstlerpartner Breuste vorhanden ist. Wenn man sich die anguckt, kriegt man eine Gänsehaut. Das ist etwas, was kaum jemand kennt. Wir haben eine fantastische Off-Szene. Also wir werden uns ja auch mit der Delegation aufs Faustgelände bewegen, uns eine Illumination am Kesselhaus angucken. Es gibt so viele tolle Spots, auch unentdecktes Platzprojekt, die vielleicht auch noch nicht überall so bekannt sind. Also ich könnte jetzt noch lange weiter erzählen.
Der Musikkiosk zum Beispiel ist auch eine ganz, ganz tolle Sache, wo einfach, du gehst dahin und es ist sowieso die Kioskkultur, die Hannover ja hat, und dann finden da kleine Konzerte statt. Das ist der Hammer.
Ist doch wirklich der Hammer. Oder auch der Gulli, du hast es am Anfang erwähnt. Also welche Stadt hat einen Gulli, wenn man am Hauptbahnhof rauskommt, dass man aus einem Gulli mit Musik begrüßt wird? Das ist doch einfach genial.
Es gibt schon viele schöne Orte in Hannover. Wenn Sie nicht selbst aus Hannover kommen, aus ganz Niedersachsen, gerne mal vorbeischauen. Es gibt wirklich tolle Sachen. Hannover zeigt 2025, dass Kultur eben nicht nur ein einzelner Programmpunkt ist, sondern ein ganzes Lebensgefühl, ob jetzt auf der Bühne, auf der Straße oder eben auch im Weinglas, im Kulturzentrum Faust oder, wie wir eben gerade gesagt haben, Melanie und ich, wenn es aus dem Gulli kommt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Melanie, dass du uns mal so ein bisschen gesagt hast, was so los ist und was so besonders ist an der Kulturstadt Hannover. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir vielleicht demnächst in der Zeitung über Hannover und die Kultur in Hannover lesen. Vielen Dank, Melanie Botzki.
Sehr gern und ich bedanke mich ebenfalls.
Der Kulturspiegel hier bei NDR1 Niedersachsen am Dienstagabend. Schön, dass Sie da sind. Seit 2019 gibt es die Küstenpinkies. Das ist eine Gruppe von Frauen aus Wilhelmshaven und Umgebung, die sich regelmäßig zum Paddeltraining mit dem Drachenboot treffen. Das Besondere daran, sie alle haben eine Brustkrebserkrankung hinter sich oder sind noch im Genesungsprozess. Das Paddeln ist gut für Körper und Seele. Die Gemeinschaft hilft, schwierige Phasen und den oft anstrengenden Alltag zu bewältigen. Ein Dokumentarfilm, der im Juni beim Filmfest Emden-Norderney Premiere hatte und diese Woche in den deutschen Kinos startet. Und dieser Film begleitet die Frauen beim Training, im Alltag, zu Hause und, denn soweit haben die Frauen aus Friesland es geschafft, bei der Reise zur Europameisterschaft im italienischen Ravenna. Christine Huhnfeld hat das Regie-Team und eine der beiden Hauptprotagonistinnen getroffen und dann auch noch den Film gesehen.
Zweimal die Woche treffen sich die Küstenpinkies am Emsjade-Kanal im Wilhelmshavener Stadtteil Band und steigen ins Drachenboot. Dass sie mal in einem wackligen Boot sitzen würde, hatte Conny nie gedacht. 2014 bekam die heute 71-Jährige die Diagnose Brustkrebs.
Meine Frauenärztin, die hatte damals einen Satz gesagt, den ich dann verinnerlicht habe. Die sagte, viele Frauen führen nach der Diagnose ein anderes Leben. Die Worte hatte ich gehört, aber ich hatte sie noch nicht so aufgenommen. Die Bedeutung.
Und los.
Bis ich zu dem Sport kam.
Das war vor 6 Jahren. Heute sagt sie, der Drachenbootsport habe sie gesund gehalten. Ebenso wichtig wie das Kräftetanken für den Körper ist aber auch das Miteinander.
Man tauscht sich aus, spricht aber nicht grundsätzlich über die Erkrankung, sondern man ist frei.
Als sie gefragt wurde, ob sie eine der beiden Hauptprotagonistinnen im Film Pink Power sein möchte, hat Conny nicht lange gezögert, erzählt sie im NDR-Interview.
Da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Klar, mache ich mit. Ich habe nicht gewusst, was daraus wird. So 10 Minuten Vorfilm im Kino oder so, habe ich gedacht. Aber mir war relativ schnell klar, jetzt kann ich meinen Sport, sag ich jetzt mal, an ganz viele Frauen bringen. Ganz viele Frauen erfahren jetzt durch mich vielleicht, wie gesundheitsfördernd dieser Sport sein kann. Und deswegen habe ich von Anfang an also wirklich auch mit Energie und Engagement mitgemacht.
Und nicht nur am oder auf dem Wasser. Sie hat das Filmteam auch in ihr Wohnzimmer gelassen und an den Frühstückstisch.
Soll ich die aufschneiden?
Ja, mach mal. Oder heiß, kalt.
Na, wie ist es gekocht?
Gekocht gut, aber kalt wie sonst was.
Ja, meinst du, ich hab's kalt gekocht?
Nee, das stimmt.
Ich hatte erst ein bisschen Sorge, dass mein Mann da ein bisschen mehr Probleme mit hat. Aber der hat so getan, als wenn die Kamera gar nicht da war. Die haben uns das so leicht gemacht, dieses Team.
Dieses Vertrauen herzustellen hat natürlich Zeit gebraucht, sagt Regisseurin Chiara Kempers. Ein Dreivierteljahr lang hat das Team die Küstenpinkies begleitet und durfte sogar bei einem der vierteljährlichen Vorsorgetermine der zweiten Hauptprotagonistin Jasmin dabei sein.
Mal vereinlass, ne? Wie ist es?
Soweit, ganz gut.
da brauchte sie auch schon ein bisschen Bedenkzeit und wir haben uns vorher hingesetzt und genau überlegt, wie wir das drehen können, rein bildlich, dass sie sich damit wohlfühlt.
Gut, dann können wir gleich medias in res gehen, sie machen sie oben und frei.
Man muss ja auch dazu sagen, diese Untersuchung ist ja einfach, also da steht ja was auf dem Spiel jedes Mal, ne? Und das war ein sehr besonderer Moment auf jeden Fall in den Dreharbeiten, dass wir da dabei sein durften und dann auch diese Anspannung und auch ihre Erleichterung danach zu erleben, dass alles gut ist und sie weiterhin krebsfrei ist.
Schneller! 9, 10 und Tempo! 7, 8, 9, 20!
Das muss reichen, damit wir gewinnen.
Das große Ziel, die Europameisterschaft im italienischen Ravenna. Die Küstenpinkies schaffen es, sich zu qualifizieren. Mit dem Bus geht es gen Süden, auch für Conny, auch wenn es nicht leicht war, eine Betreuung für ihren Mann zu organisieren, der im Alltag nicht so gut alleine klarkommt.
Ist ja für mich jetzt eventuell auch die letzte Chance, mal sowas Internationales
zu machen. Ja, nächstes Jahr, da brauchst du nicht mehr machen. Weißt du, wie alt du bist?
Ja, weißt du, wie alt du dann bist?
Weltpremiere hat Pink Power beim Internationalen Filmfest Emden-Norderney gefeiert im vergangenen Juni. Da hat auch Conny den Film zum ersten Mal gesehen. Die Reaktionen des Publikums, sagt sie, waren phänomenal.
Also man war wirklich baff, wie begeistert die waren und wie die applaudiert haben. Und den Film, bis dahin hat man gehofft, dass der Film ankommt, aber von dem Moment an hat man gemerkt, dass der Film gut ankommt bei den Menschen. Und das hat uns natürlich unheimlich gut getan, uns Küstenpinkies.
Pink Power, so heißt der Dokumentarfilm von Chiara Kempers. Sie führt Regie und Mariana Martens. Sie hatte die Idee, hat das Buch geschrieben und produziert. Und der Film startet am 2. Oktober in den Kinos. Es lohnt sich, ihn anzuschauen.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Gleich geht es nach Wilhelmshaven. Die Autorin Christiane Franke lebt dort und ihre Romane und kriminellen Kurzgeschichten spielen an der Nordsee. Jetzt ist der 12. Band Mord mit Nordseeblick erschienen. Wir haben mit der Autorin gesprochen. Dann geht's ins Theater. Katja Riemann führt im Schauspiel Hannover das neue Stück Ein wenig Licht und diese Ruhe auf. Wir waren bei den Proben. Und es geht an die Landesbühne Nord. Das Stück Sieben Wege, Kylie Jenner zu töten, beschäftigt sich mit den guten und schlechten Seiten von Social Media. Einen tollen Abend für Sie. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind heute Abend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ihre beliebte Serie um die beiden Wilhelmshavener Kommissarinnen Oda Wagner und Christine Cordes stürmt jedes Mal die regionalen Bestsellerlisten. Die Autorin Christiane Franke lebt in Wilhelmshaven und an der Nordsee spielen auch ihre bislang 30 Romane und einen Teil ihrer kriminellen Kurzgeschichten. In ihrem neuen Band Mord mit Nordseeblick ist Kommissarin Christine Cordes im 7. Monat schwanger. Und erlebt einen Albtraum. Ihr Mann wird verdächtigt, eine Prostituierte ermordet zu haben. Er bestreitet alles, doch seine Nähe zur Schwester des Opfers weckt Zweifel. Gemeinsam mit Kollegin Oda Wagner ermittelt Christine Cordes. Die Wahrheit droht, ihr Leben und ihre Ehe zu zerstören. Der 12. Band der Serie ist gerade rausgekommen und Bita Schaffinea war bei einer Lesung dabei.
Rund 80 Gäste haben sich in Wilhelmshaven versammelt. Christiane Franke steht auf einem kleinen Podest, vor ihr das Mikrofon. Spannung liegt in der Luft, als die 61-Jährige aus ihrem neuen Buch liest.
Oder die gerade den letzten Schluck Kaffee getrunken hatte, stellte ihre Tasse ab. Was mich aber viel mehr interessiert, ist das zweite Handy. Ich glaube der Rota nicht, dass sie keine Ahnung davon hat. Ich vermute eher, dass sie es vielleicht an sich genommen hat. Ich denke, es wird Zeit für eine Ortung dieses Handys. Dann stand sie auf. Was würden Sie finden, wenn Sie das zweite Handy hätten? Und inwieweit hing Christines Mann damit drin? Sie schauderte.
Schon als Kind war Christiane Franke von Büchern umgeben. Ihre Mutter las vor oder erfand beim Spazierengehen Geschichten. Die Kinderbibliothek war für die Wilhelmshavenerin ein Paradies. Stapelweise trug sie Bücher nach Hause und dachte sich mit ihrer jüngeren Schwester eigene Abenteuer aus. Heute ist die Nordsee ihre wichtigste Kulisse, erzählt Christiane Franke.
Wenn ich ein Buch woanders spielen lasse, wo ich mich nicht so gut auskenne, dann könnte ich sachliche Fehler machen, die fast jeder, der die Region vielleicht besser kennt als ich, sofort als Fehler entlarvt. Und da bin ich dann bei dieser Gegend, weil ich sie liebe und weil ich hier mich auskenne.
Der Weg zur Autorin war kein geradliniger. Nach einem Familienurlaub schrieb Christiane Franke ihren ersten Roman. Begeistert schickte sie das Manuskript an große Verlage, bekam lauter Absagen. Doch sie ließ sich nicht entmutigen. Es war der Anfang einer Karriere. Jede Idee wird gründlich recherchiert, ob bei der Marine, in einer Brauerei oder bei der Polizei.
Also ich habe das Buch auf ungefähr 10 Seiten vorher konzipiert, wie es dann sein soll, wie die Handlung ist. Und andere machen es anders. Die können mal links, mal rechts, mal oben, nach unten schreiben. Ich kann das nicht. Ich brauche so einen Handlungsstrang, der fortläuft. Und dementsprechend, ja gut, im Schreiben hast du dann einen kreativen Prozess, wo dir dann beim Schreiben das eine oder andere noch als Idee kommt und dann fließt das dann einfach nur so raus und dann denkt man, oh, klasse, dass du auf diese Idee gekommen bist.
Seit 2012 schreibt Christiane Franke außerdem mit ihrer Kollegin Cornelia Kunert aus Isernhagen. Gemeinsam veröffentlichen sie Ostfriesland-Krimis, die in Neuharlinger Siel spielen. Es sind heitere Geschichten, die die Besonderheiten der ostfriesischen Halbinsel herausstellen und bei den Lesern gut ankommen. Irgendwann kam der große Erfolg.
Das erste Mal auf der Spiegel-Bestsellerliste standen wir, da wurden noch die ersten 50 Plätze veröffentlicht. Und da waren wir auf Platz 47, da haben wir uns einen Sekt aufgemacht, Conny und ich, also Conny in Isernhagen und ich in Wilhelmshaven, dann haben wir uns am Bildschirm über so einen Videocall dann zugeprostet. Das kann nicht wahr sein, unser Buch gehört zu den 50 am meist verkauftesten Büchern in dieser Woche. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Es ist schon schön und auch dann zu merken, dass das, was man schreibt, so gemocht wird, dass es von so vielen gelesen wird. Das ist ein sehr beglückendes Gefühl.
Die Bestsellerliste, ein Wendepunkt und zugleich die Bestätigung, ihre Krimis funktionieren weit über die Region hinaus. Heute gehören Christiane Frankes Lesungen fest in den Kalender vieler Nordsee-Fans. Auch das Publikum an diesem Abend in Wilhelmshaven ist begeistert.
Super, ich bin so begeistert. Sie hätte das ganze Buch vorlesen können. Mit Betonung, mit Engagement. Also man möchte sofort jetzt das Buch kaufen und weiterlesen.
Es hat sehr gut gefallen. Aber ich fand jetzt so ein bisschen, ist ja mit Nordseeblick. Und da ist noch nicht so viel. Da muss noch einiges kommen am Schluss mit dem Nordseeblick. Da fehlte mir. Aber ansonsten sehr schön.
Mir hat sehr gut gefallen. Also ich mag sowieso die Bücher von ihr sehr gerne und weil es auch der Bezug da zu Wilhelmshaven ist, fand ich es sehr interessant.
So verbindet Mord mit Nordseeblick beides, die raue, vertraute Nordseekulisse und ein Thriller-Plot, der unter die Haut geht. Ein Buch für alle, die Spannung mit Lokalkolorit lieben.
Wenn Sie Lust bekommen haben auf das Buch Mord mit Nordseeblick, es ist im Emons Verlag erschienen und kostet 14 Euro. Gemeinsam mit Ihnen durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Staraufgebot am Schauspiel Hannover. Schauspielerin Katja Riemann führt das neue Stück der Schriftstellerin, Kolumnistin und Dramatikerin Sibylle Berg auf. In dem Theatermonolog Ein wenig Licht und diese Ruhe geht es um Krieg und eine dystopische Endzeit. Die Inszenierung in der Regie von Lena Brasch wurde auf der Kumbalandschen Bühne des Schauspiels Hannover uraufgeführt. Agnes Bührig hat sich eine der Proben angesehen.
Ein einsamer Musiker auf einem hellen Sitzblock aus Plexiglas am Rand der Bühne. Hinten orange gestapelte Eimer, ein Stromverteilerschrank, aus dem sich gelbe Kabel in den dunklen Raum verbreiten. Dann taucht eine Person hinter einer Reihe von verschiebbaren Blöcken auf. Katja Riemann als Ingenieur, der sich rühmt, autonome Drohnenschwärme mitentwickelt zu haben. Den Krieg zwischen zwei europäischen Steueroasen, über die sie fliegen, bejaht er, wie viele in Europa dies täten.
Die meisten Europäer und Europäerinnen begrüßen Kriege als grausames, aber doch alternativloses Mittel, um die Werte, Interessen und Grenzen der kritisch gelesenen weißen Bevölkerung zu verteidigen.
Katja Riemann gibt diesen Menschen mal als Zyniker, mal als zerstreuten Techniker oder engagierten Systemkritiker. In Sicherheit in einem Keller unter der Erde lässt es sich leicht schwadronieren über das, was da viele Meter über einem tobt. Wie die Schichten im Boden liegen die Epochen der Vergangenheit über ihm, prägen ganz unterschiedliche Begriffe und ihre Auslegung sein Dasein gleichzeitig. Regisseurin Lena Brasch.
Dieser Text ist auch eingeteilt eigentlich in so Kapitel. Es geht um Glaube, es geht um Liebe, es geht um Hoffnung, um Freiheit, um Sinn und die Gleichzeitigkeit von all dem, von den Gefühlen, von den Zuständen und von dem, was auf dieser Welt geschieht in ihrer Gleichzeitigkeit.
Ausgangspunkt für ihren Theatermonolog war für Sibylle Berg das Foto Fieldwork von Jeff Wall. Der kanadische Fotokünstler zeigt darauf eine sorgsam inszenierte Ausgrabungsszene im Wald. Doch es gibt kein Vorn und Hinten, alle Bereiche im Bild sind gleich scharf gestellt. Konzentriertes Ausgraben, Kolonialgeschichte und Wissenschaft passieren gleichzeitig. Und im Krieg?
Ja, die Atmosphäre auf den Straßen, im Netz, in den Köpfen änderte sich. Es war wie bei den anderen Kriegen gegen Viren und andere Aggressoren gewesen. Je intensiver die dramatische Berichterstattung, umso mehr fühlten sich die Menschen meines Landes mit gemeint.
Sibylle Berg spitzt zu, nutzt Satire und absurde Wendungen, rüttelt wach. Gegen Gewalt, Krieg, Vergeblichkeit. Wie sähe ein anderes, ein besseres Gesellschaftssystem aus? Ein Thema, das ihr seit mehr als einem Jahr auch in ihrer Funktion als Europaabgeordnete am Herzen liegt. Mit Katja Riemann wird es in Hannover zum inneren Monolog mit politischer Kraft.
Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Die sozialen Netzwerke und das Internet haben ja viele Vorteile. Es gibt aber mindestens ebenso viele Schattenseiten. Die Plattformen wie Twitter, jetzt X, Instagram, TikTok und wie sie alle heißen, sind oft Echokammern. Hass und Hetze verbreiten sich rasant und können einzelne Menschen zerstören. Daneben gibt es aber auch Menschen, die sich von ihrer besten Seite zeigen. Mit ganz viel Glanz und Glitzer werden Menschen durch Social Media steinreich. Diese Gegensätze und die dunklen Seiten behandelt das Theaterstück »Sieben Wege, Kylie Jenner zu töten« von der britischen Autorin Jasmine Lee Jones. Mit dem Stoff haben sich auch viele Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen im Abitur beschäftigt. Zum ersten Mal überhaupt auf Deutsch zeigt es nun die Landesbühne Nord. Frank Jacobs war bei der Premiere in Wilhelmshaven dabei.
Alles läuft aus dem Ruder bei der jungen Clio. Erst in der Social-Media-Welt und jetzt in ihrer realen Welt. Sie streitet sich mit ihrer besten Freundin. Bei Twitter holt ihre Vergangenheit sie ein, in der sie selbst homophobe Tweets abgesetzt hat. Jetzt wird sie beschimpft und beleidigt. Die User drohen damit, ihre Adresse zu veröffentlichen.
Auf keinsten ist diese @incognigro so positiv rein, wie sie tut.
Ist so. Die hat Hupo-Dreck am Stecken. Einer muss es rausfinden.
Someone at this beat.
X, mach dein Ding. Retweet, retweet, quote-tweet, like.
Mission accomplished.
Der Grund für die Eskalation? Eine Nachricht bei Twitter, in der das Forbes-Magazin Kylie Jenner mit 21 Jahren zur jüngsten Selfmade-Milliardärin aller Zeiten erklärt. Darüber ist Clio wütend, denn für sie schlägt die privilegierte weiße Jenner Profit aus seinem Aussehen, für den schwarze Frauen jahrhundertelang diskriminiert wurden. Volle Lippen, braune Haut, künstliches Haar. Für Clio der Gipfel kultureller Aneignung. Sie postet 7 Arten, auf die man Jenner töten könnte.
Zweiter Weg. Hashtag tote Schüsse. Und ich meine keine Schnappschüsse. Ich meine, sie soll den Asphalt küssen, Mittelstreifen. In ihrer Brust 10 Warnschüsse, ein Memo. Ihr Name auf dem Schild bei der nächsten Demo.
Das Kammerstück zeigt die Macht sozialer Medien und wie schnell man ungewollt aus der Anonymität ins Rampenlicht gezogen und zerstört werden kann. Es geht um Gesellschaftskritik bei Social Media, die oft nicht ankommt, sondern im Getöse von Hate Speech und Empörung völlig untergeht. 7 Wege, Kylie Jenner zu töten, zeigt, wie kulturelle Aneignung funktioniert und wie darüber diskutiert wird, auch innerhalb schwarzer Communities. Das alles mit nur 2 Darstellerinnen. Das Bühnenbild, ein Zimmer mit Matratze, 3 Monitore mit Tweets. Cleos Gesicht oft eingehüllt in das Licht ihres Smartphones. Ein eindrucksvolles Stück in der Sprache der digitalen Welt. Mit vielen Abkürzungen und Anglizismen. Dem altersgemäß sehr gemischten Publikum in Wilhelmshaven gefällt's.
Aufschlussreich, weil das irgendwo auch so eine Kritik ist an der Gesellschaft, irgendwo auch, vor allem am Kapitalismus. Das war, ja, ich würde sagen, typisch Gen Z.
Sehr gut. Also ich habe einen sehr guten Einblick auch in das Leben von anderen Menschen bekommen und das hat mir sehr gefallen.
Super, sehr schön. Also sehr modern. Ich konnte nicht alle Abkürzungen, da muss ich gleich nochmal nachgucken. Einiges gelernt, ja.
7 Wege, Kylie Jenner zu töten, läuft noch bis nächsten März unter anderem in Wilhelmshaven, in Jever, Norden, Vechta und Cuxhaven. Es hat wieder ganz viel Spaß gemacht mit Ihnen. Eine Stunde lang ganz viel Kultur aus Niedersachsen im Kulturspiegel. Und ich freue mich schon auf nächste Woche Dienstag. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen, traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon war für Sie Martina Gielitzer. Tschüss.